Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Es gibt eine Tendenz im Christentum, die Rolle des Vaters nicht in der Weise darzustellen, wie die Bibel es uns beschreibt, ihn in gewisser Weise zu vernachlässigen, alle die Betonung auf Jesus Christus zu lenken. Auf der anderen Seite besteht auch die Tendenz manchmal, Jesus Christus nicht die Rolle zuzuschreiben, die ihm gebührt. Und diese delikate Balance ist etwas, diese richtige Ausgeglichenheit, die man haben muss, ist etwas, die für uns sehr wichtig ist, zu beherzigen, zu begreifen, auch für unser tägliches Leben, auch für unsere Gebete. Und so möchte ich heute einmal etwas über Gott den Vater sagen, was uns zeigen sollte, wie wichtig es ist, ihn als den anzuerkennen, der er ist, nämlich den Höchsten innerhalb der Gottfamilie. Schauen Sie, die Idee, dass Jesus Christus und Gott der Vater auf der gleichen Ebene sind, wenn es um Autorität geht, ist verkehrt. Gott der Vater wird immer und immer wieder als der Höchste beschrieben. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Jesus Christus hat uns geboten, dass wir unsere Gebete an den Vater richten sollen. Nicht an ihn, schon mal gar nicht an den Heiligen Geist, sondern an den Vater. Was hat er uns gesagt? In dem sogenannten Vater unser. Unser Vater, der du bist im Himmel oder in den Himmeln, geheiligt sei dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Du, Vater, gib uns unser tägliches Brot oder unser Brot Tag für Tag oder unser heutiges Brot für den nächsten Tag. Und du vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und du, Vater, führe uns nicht in Versuchung oder besser ausgedrückt, lasse es nicht zu, dass eine große Trübsal über uns hereinbricht, eine große Prüfung, die wir vielleicht nicht bestehen könnten. Sondern du, Vater, erlöse uns von dem Übel, von dem Bösen, von Satan, dem Teufel, von der Welt, von unseren eigenen bösen Begierden. Denn dein, Vater, ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Du, Vater, bitte bringe Jesus Christus zurück auf diese Erde, damit das Reich Gottes hier auf Erden errichtet werden kann, sodass wir teilhaben können an der Gottfamilie. Alles dies wurde uns von Jesus Christus gesagt, wie wir uns unsere Gebete vorstellen müssen, wie wir uns an Gott, den Vater, wenden müssen. Mit anderen Worten, es besteht eine Hierarchie. Eine Hierarchie in der Gottfamilie, in der Gottheit, mit Gott, dem Vater, an der obersten Stelle. Unter ihm, Jesus Christus. Und wenn wir als wiedergeborene Christen in das Reich Gottes eingehen, dann werden wir immer unter Gott, dem Vater und unter Jesus Christus sein. Nun, die Frage, die sich stellt, ist, wie kam es zu dieser Hierarchie? Gab es einmal einen Zeitpunkt, in Anführungszeichen, wo es keine Hierarchie gab? Und hat sich dann Jesus Christus der Autorität des Vaters unterworfen? Haben die beiden Gottwesen freiwillig gesagt, okay, ich bin jetzt mal der Höchste und du bist der unter mir Stehende? Und die Antwort von Jesus Christus war, okay, ja, so sehe ich das auch. Die Bibel gibt nichts dafür her, dass dies so geschehen sein soll. Und die andere Idee ist die, dass Gott der Vater Jesus Christus erschaffen hat. Und dann geht man auf eine gewisse Stelle im Buch der Offenbarung ein. Und zwar in Offenbarung 3 und Vers 14, wo von dem Anfang der Schöpfung die Rede ist, die sich auf Jesus Christus bezieht. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass Christus erschaffen worden sein soll, sondern es bedeutet, dass, wie wir noch sehen werden, die gesamte Schöpfung durch Jesus Christus ins Leben gerufen wurde, aber von Gott dem Vater durch Jesus Christus. Mit anderen Worten, alles, was es gibt, wenn es irgendwo einen Anfang gab, dann war der durch Jesus Christus hergestellt worden. Deswegen ist er der Anfang, der Anfänger der Schöpfung. Denn die Bibel sagt uns deutlich, dass Jesus Christus selbst gar keinen Anfang hatte. Schauen wir uns einmal dies in Hebräer Kapitel 7 an und in Vers 3. Wir werden nachher noch darauf eingehen, dass diese Stelle sich in der Tat auf Jesus Christus bezieht. Und da heißt es, er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum, hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Und so gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Auf diese Formulierung, er gleicht dem Sohn Gottes, würden wir auch noch eingehen. Und da gibt es eine weitere Stelle im Buch Micha. Im Buch Micha in Kapitel 5. Und da wird auch etwas über Christus gesagt. Micha Kapitel 5 und lesen wir Vers 1.
Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Von Ewigkeit her. In anderen Worten, es gab keine Zeit, zu der Jesus Christus, von dem hier die Rede ist, nicht existiert hätte. Überlegen wir uns auch einmal die Konsequenz, wenn es anders wäre. Gott sagt, er erschuf Luzifer als ein Siegel der Vollkommenheit. Sie können das in Ezekiel 28, Vers 12 nachlesen. Er war das Vollkommenste, was Gott per Fiat erschaffen konnte. Per Fiat, ein lateinischer Ausdruck, der so viel bedeutet, ein Befehl, der eine unmittelbare Wirkung hatte. Nun, wenn das der Fall war, dass Luzifer die vollkommenste Schöpfung darstellte, die Gott per Fiat herstellen konnte, was bedeutet das dann für Jesus Christus? War der dann weniger perfekt, weniger vollkommen als Luzifer? Und so dann, Luzifer wurde als ein Wesen erschaffen, wie alle Engel auch, die freie Entscheidungsgewalt hatten und haben. Und Luzifer hat diese freie Entscheidungsgewalt dazu benutzt, gegen Gott zu sündigen, sich gegen Gott aufzulehnen. Nun, wenn Jesus Christus per Fiat erschaffen worden wäre von Gott dem Vater, dann wäre auch er ein Wesen gewesen, das hätte sündigen können. Was für eine unglaubliche, unlogische Situation das gewesen wäre. Denn Gott der Vater hätte ja Christus nicht als ein vollkommenes, sündenloses Wesen erschaffen können, das nicht in der Lage gewesen wäre zu sündigen, denn Gott sagt ja, ich kann nicht sündigen, er kann nicht sündigen, dann wäre Christus ein Roboter geworden, ohne freie Entscheidungsgewalt. Eine absolute Falschaussage im Hinblick auf das, was uns die Bibel lehrt. Schauen Sie, als Jesus Christus ein Mensch wurde, er hatte den Heiligen Geist von der Zeugung an in vollstem Maße. Da war auch er nach wie vor in der Lage zu sündigen, wie alle Menschen. Gott ist durch den Prozess der Erschaffung des Menschen gegangen und hat ihm eine lebenslange Zeit der Bewährung gewährleistet, sodass der Mensch immer mehr und mehr vollkommener werden könnte, sich immer mehr und mehr Gott gleichen könnte, die Sünde überwinden könnte. Christus konnte auch als Mensch sündigen. Nun, als er getauft wurde von Johannes dem Täufer, nicht weil er irgendwo gesündigt hätte, nicht weil er bereuen musste, sondern um uns ein Beispiel zu geben, dass auch wir uns auf richtige Weise von den von Gott ordinierten Repräsentanten taufen lassen sollen, um den Heiligen Geist zu erhalten. Christus hatte den Geist bereits seit Mutterleibe an, aber er hielt dann eine weitere Kraft, durch den Heiligen Geist Wunder zu vollbringen. Sie können dies auch in Apostelgeschichte 10, die Verse 27 bis 28 nachlesen. Wir lesen nicht, dass Christus vor seiner Taufe durch Johannes irgendwelche Wunder vollbracht hätte. Aber danach hat er es getan. Zunächst das erste Zeichen war in Kana, als er Wasser zu Wein verwandelte. Und dann das zweite Zeichen war, dass er jemanden heilte, der krank war. Aber schauen Sie, er konnte nach wie vor sündigen. Und er musste sich im Gebet an Gott, den Vater, wenden, um die Kraft zu erhalten, nicht zu sündigen. Also es ist klar, dass es zu keinem Zeitpunkt eine Situation gab, wo es keine Hierarchie gab. Gott, der Vater, Jesus Christus haben immer schon existiert. Und die Frage ist dann, ja, wie kann das sein? Und die Antwort ist einfach. Die Bibel sagt es uns nicht. Die Bibel offenbart es uns nicht, wie es diese Hierarchie geben konnte, immer schon gegeben hat. Wie die Bibel uns auch nicht offenbart, wie der Vater immer schon der Vater sein konnte und der Sohn immer schon der Sohn. Wie die Bibel uns auch nicht offenbart, wie Gott immer schon existiert haben kann, dass er von Anfang an existiert. Mit anderen Worten, wenn es einen Anfang gab, war Gott bereits schon da. Die Bibel offenbart uns nichts von dem. Aber sie sagt es uns. Sie sagt, das ist der Fall. Und sie sagt uns auch, ihr müsst das akzeptieren. Ihr müsst das im Glauben annehmen. Das ist etwas, was Gott uns klar und deutlich zu Gehör bringt. Wir müssen es im Glauben akzeptieren. Und so möchte ich heute einmal näher auf die Tatsache eingehen, dass Gott der Vater der Höchste in der Gottheit ist, der Höchste in der Gottfamilie. Und was diese Oberhoheit für uns bedeutet. Christus hat klar und deutlich seinen Jüngern gesagt, hat uns klar und deutlich gesagt, dass der Vater größer ist als er. Schauen wir uns dies an, zunächst einmal in Johannes Kapitel 14 und in Vers 28. Johannes Kapitel 14 und Vers 28. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Und er hat das nicht nur hier gesagt, er hat das vielfach gesagt. Johannes Kapitel 10, die Verse 27 bis 29. Johannes Kapitel 10, die Verse 27 bis 29. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Auch hier wiederum spricht er davon, dass der Vater größer ist als er, und dass es der Vater war, und das werden wir auch noch nachher besprechen, der Jesus Christus die Schafe, sie und mich, gegeben hat. Die Bibel zeigt auch deutlich, dass der Vater der Höchste, der Allerhöchste in der Gottfamilie ist. Zunächst einmal Lukas, Kapitel 6 und Vers 35. Lukas Kapitel 6 und Vers 35. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Wir werden Kinder des Höchsten sein, Gottes des Vaters, wenn wir uns so verhalten, wie es uns Christus hier sagt. Schauen Sie, wir lesen, dass Luzifer versuchte, Gott von seinem Thron zu stürzen. Wir wissen, diese Rebellion ging daneben. Er wurde zurückgeschleudert auf die Erde mit seinen Engeln, die ihm bei dieser Rebellion unterstützt haben. Und dann wurde die Erde wüst und leer. Aber schauen wir uns einmal an, wie das hier formuliert wird. In Jesaja Kapitel 14 und in Vers 14. Wer wollte Luzifer sein? Lukas 14 und Vers 14. Das ist das, was Luzifer gesagt hat. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten, Gott dem Vater. Er wusste, wer der Allerhöchste war und ist, Gott der Vater. Und die Dämonen wissen das auch. Und sie sagen das auch klar und deutlich. In Lukas Kapitel 8. Lukas Kapitel 8 und in Vers 28. Da er aber Jesus sah, jemand, der von einem Dämon besessen war, da schrie er auf, fiel vor ihm nieder und rief laut, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes? Dämonen wissen es. Luzifer, Satan, weiß es, wusste es. Die Dämonen sehen Gott, wie es heißt, sie glauben an Gott natürlich und zittern. Nun, Christus kam, um den Vater zu offenbaren. Wir lesen das an vielen Stellen. Wir lesen das zum Beispiel in Matthäus Kapitel 11 und Vers 27. Matthäus 11 und Vers 27. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Also zunächst einmal ist es der Vater, der ihm etwas übergibt. Er ist der Höhere in der Gottfamilie offensichtlich. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Die meisten Menschen damals und heute kennen den Vater gar nicht, verstehen gar nichts über den Vater. Viele Menschen haben geglaubt, glauben immer noch, dass es der Vater war, dieser böse, harte Vater des Alten Testamentes. Aber in Wirklichkeit war das Jesus Christus. Jesus Christus war der Gott des Alten Testamentes, der unmittelbar mit den Menschen sprach, sich ihnen zeigte, hin und wieder, nicht der Vater. Die meisten Menschen wissen nichts von dem Vater, sie wussten noch nicht einmal von der Existenz des Vaters. Aber das bedeutet nicht, dass die Alten des Alten Testamentes, also die Gerechten, die Heiligen des Alten Testamentes, dies nicht wussten. Sie wussten sehr wohl, dass es Gott den Vater gab und dass Gott der Vater der Höchste, der Allerhöchste innerhalb der Gottfamilie war und ist. Und wir lesen dies zum Beispiel im Psalm Kapitel 7. Denn David wusste sehr wohl, dass es Gott den Vater gab und er hat auch an den Gott den Vater sich gewandt. Er hat zu Gott dem Vater, den Allerhöchsten, gebetet. Psalm 7 und in Vers 18. Ich danke dem Herrn um seiner Gerechtigkeit willen und wir loben den Namen des Herrn des Allerhöchsten. Und was sagte Christus? Ihr sollt beten zu Gott, dem Vater, dein Name werde geheiligt. Auch in Psalm Kapitel 9, die Verse 1 und 2. Und lesen wir auch Vers 3. Das heißt hier, ein Psalm Davids vorzusingen, nach der Weise schöne Jugend. Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alle deine Wunder. Ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, du Allerhöchster. Und es kann nur eine Gottpersönlichkeit geben, die die Allerhöchste Gottpersönlichkeit genannt wird. Und wir haben bereits gesehen, dass dies Gott der Vater ist und nicht Jesus Christus. Aber hier sehen wir deutlich, dass auch David dies verstand. Wir lesen eine weitere Stelle in Psalm 57. Die Verse 2 und 3. Psalm 57, die Verse 2 und 3. Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig, denn auf dich traut meine Seele, und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, bis das Unglück vorübergehe. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt. Aber nicht nur David wusste um die Existenz Gottes des Vaters, Gottes des Allerhöchsten. Wir lesen etwas weiteres, sehr Interessantes, in Apostelgeschichte Kapitel 3 und in Vers 13. Apostelgeschichte Kapitel 3 und Vers 13. Und hier wird sehr deutlich eine Unterscheidung getroffen zwischen Gott dem Vater und Jesus Christus. Es heißt hier, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Mit anderen Worten, Gott der Vater war der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, der Gott der Väter. Die wussten um die Existenz des Vaters. Und es ist der Vater hier, der Jesus Christus, den Sohn, verherrlicht hat, wie es hier deutlich zum Ausdruck kommt. Moses wusste absolut um die Existenz des Vaters und des Sohnes. Denn was lesen wir in 1. Mose 1, Vers 26, etwas, was ja Mose nun niedergeschrieben hat? Wir kennen die Stelle alle, aber ich möchte sie noch einmal aufschlagen in 1. Mose 1 und in Vers 26. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Es ist hier Gott, der Vater, der zu Jesus Christus spricht und sagt, lasset uns oder lass uns beide, wie es auch natürlich übersetzt werden kann, lass uns beide Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei. Und Johannes, im Johannesevangelium, im Bericht des Johannes, wird das deutlich, dass es hier zwei Persönlichkeiten innerhalb der Gottfamilie gab und gibt und immer geben wird. Natürlich werden weitere hinzukommen. Zwei Persönlichkeiten. Johannes Kapitel 1 und Vers 1. Johannes Kapitel 1 und Vers 1. Ich lese hier hauptsächlich von der Lutherbibel 2017, aber ich werde einige andere Übersetzungen dann auch noch erwähnen, die es manchmal besser bringen. Das heißt hier, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und es heißt hier, und Gott war das Wort. Weitaus besser. Und das Wort war Gott. Wie der Elberfelder Bibel es bringt. Wer ist mit dem Wort gemeint? Wen spricht Johannes hier an? Nun, es wird deutlich, wenn wir Vers 14 lesen. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus Christus war einzigartig in seiner Art, wie er ein Mensch wurde. Es geht hier um die Art und Weise, wie Christus im Mutterleibe von der Jungfrau Maria gezeugt wurde. Also das Wort wurde Fleisch. Es war Jesus Christus, das Wort. Nun, es gibt weitere Stellen, die das deutlich machen, von wem hier die Rede ist, in Offenbarung Kapitel 19. Und in Vers 13 wird Jesus Christus wiederum beschrieben. Es geht hier um die Rückkehr Jesu Christi. Es heißt, und er war angetan mit einem Gewand, das in Blut getaucht war, und sein Name ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Und dann auch in 1. Johannes Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Was von Anfang an da war, mit anderen Worten, wann immer es einen Anfang gab, war das Wort bereits schon in Existenz. Was von Anfang an da war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch auch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Hier wird es ganz deutlich. Das Wort, der Sprecher, der Logos im Griechischen, war der Sohn. Und der Sohn war Gott. Und er war mit Gott, Gott dem Vater. Also Moses verstand das natürlich auch, wenn er in 1. Mose 1 und Vers 26 den Vater zitiert, der sagt, lass uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sah. Wir können aber zurückgehen zu 1. Mose Kapitel 1 und Vers 1, wo auch Mose geschrieben hat, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, wie es heißen soll. Hier, Gott, eine Übersetzung des hebräischen Wortes Elohim. Und Elohim kann ein Pluralwort sein, das von einem singularen Verb gefolgt ist, kann aber auch ein plurales Verb sein. Und dieses Wort kann mehr als nur eine Person beschreiben. Und hier geht es um die Gottfamilie, die damals aus Gott dem Vater und Jesus Christus, dem Sohn, bestand. Und es war diese Gottfamilie, die Himmel und Erde erschuf, die den Menschen erschuf. Wenn wir uns jetzt auf eine Persönlichkeit konzentrieren, die auch im Alten Testament beschrieben wird, eine Persönlichkeit mit dem Namen Melchisedek, wir werden noch sehen, dass dieser Melchisedek kein anderer war als Jesus Christus, dann schauen wir uns einmal an, wie er in 1. Mose 14 die Verse 18 bis 23 beschrieben wird und wie auch Abraham diese Beschreibung übernahm. In 1. Mose 14, die Verse 18 bis 23. Aber Melchisedek, der König von Salem, Jerusalem, trug Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete Abraham und sprach, gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Und dann in Vers 22 heißt es, Abraham sprach zu dem König von Sodom, Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich nichts von dem nehmen will, was du mir hier geben willst. Also hier wird dieser Melchisedek als ein Priester Gottes des Höchsten beschrieben. Aber Paulus sagt uns mehr über Melchisedek in Hebräer Kapitel 7. Und wir werden jetzt sehen, dass dieser Melchisedek kein anderer war, kein anderer gewesen sein konnte als Jesus Christus. Schauen Sie, damals war Jesus Christus als ein Priester Gottes des Höchsten aufgetreten zur Zeit von Abraham. Er lebte in Jerusalem. Er war nicht zu einem Wesen aus Fleisch und Blut geworden, aber er hat sich insoweit manifestiert, wie Christus sich auch später im Alten Testament oftmals manifestiert hat. Und hier in Hebräer Kapitel 7 wird uns mehr über Melchisedek gesagt. Vers 1. Dieser Melchisedek aber war König von Salem, Priester des höchsten Gottes. Er ging Abraham entgegen, als er vom Sieg über die Könige zurückkam, und segnete ihn. Ihm gab Abraham auch den Zehnten von allem. Erstens heißt er übersetzt König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum, hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens, und so gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Lesen wir jetzt auch Vers 8. Und hier nehmen den Zehnten sterbliche Menschen, dort aber einer, dem bezeugt wird, dass er lebt. Nicht, dass er lebte, dass er lebt, dass er heute noch lebt. Der einzige Mensch, das einzige Wesen, sagen wir einmal, das gestorben ist, das ist tot im Grab, ein Mensch. Also hier, dieser Melchisedek kann kein Mensch gewesen sein, dann wäre er nämlich tot im Grab, er würde nicht leben. Aber er lebt. Also von daher geht es hier klar und deutlich um Jesus Christus. Und wir lesen auch in Vers 24 von Hebräer 7. Dieser aber hat, weil er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Auch hier geht es jetzt um Melchisedek. Worauf es mir heute ankommt, ist die Tatsache, dass er der Priester des höchsten Gottes war, wie wir gelesen haben. Und wie ich sagte, es kann nur einen höchsten Gott geben. Nun, eine weitere Anmerkung möchte ich hier kurz noch hinzufügen. Wir hatten das gelesen in Kapitel 7 und in Vers 3, wo es heißt, so gleicht er dem Sohn Gottes. Einige sagen, ja, das bedeutet also mit anderen Worten, dass er nicht der Sohn Gottes war. Der gleichte ihm nur oder glich ihm nur dem Sohn Gottes. Nun, in Daniel Kapitel 7, Daniel Kapitel 7, da wird Christus auch beschrieben in einer Vision von Daniel. In Vers 13, das ist nach seiner Auferstehung, als jetzt Christus zu Gott dem Vater im Himmel gebracht wird. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht und ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich und so weiter und so fort. Wo es hier heißt, der kam wie eines Menschen Sohn, da schreibt die Schlachterbibel richtiger, er war gleich einem Menschen Sohn. Er heißt das jetzt, er war ihm nur ähnlich, er war nicht die gleiche Person, von der wir wissen, dass es Christus war, der nach der Auferstehung in den Himmel fuhr, um dort von Gott dem Vater Macht und Ehre und so weiter zu erlangen. Eine weitere Stelle in Offenbarung Kapitel 1 und Vers 13 gibt uns noch mehr Informationen. Da hat nämlich auch Johannes eine Vision, da sieht Christus in Offenbarung 1 und Vers 13 und er schreibt, und mitten unter den Leuchtern sah ich einen, der war einem Menschensohn gleich. Der war angetan mit einem leinenen Gürtel und so weiter und so fort. Die Gleichheit hier, die beschrieben wird, ist Identität, nicht nur Ähnlichkeit. Mit anderen Worten, er war der Menschensohn, das war er, sowohl in Offenbarung als auch in Daniel. Und so war Melchisedek auch der Sohn Gottes. Er war gleich, er war ihm ähnlich, nein, er war identisch mit ihm. Und so hatten wir gerade gesehen, dieser Melchisedek, Jesus Christus, hat keinen Anfang gehabt. Aber er war der Priester, damals schon, auch heute noch, des höchsten Gottes. Es war Gott der Vater, der Jesus Christus die Position, das Amt des Hohepriesters gab. Schauen wir uns dies in Hebräer Kapitel 5 an. Auch dies zeigt wiederum die Oberherrschaft von Gott dem Vater. die höchste Instanz, könnte man sagen, innerhalb der Gottfamilie. Hebräer Kapitel 5, angefangen Vers 1. Denn jeder Hohepriester, der von den Menschen genommen wird, der wird eingesetzt für die Menschen, zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer darbringe für die Sünden. Er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selber Schwachheit an sich trägt. Darum muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern, für die Sünden. Und niemand nimmt sich selbst diese Würde, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, Hohepriester zu werden, sondern der, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt als ein menschliches Wesen. Mit anderen Worten, es war er, Gott der Vater, der Christus das Amt des Hohenpriesters gegeben hat. Wie auch an anderer Stelle spricht, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und er, Vers 7, hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, Gott den Vater, der ihn aus dem Tode erretten konnte, und er ist erhört worden, weil er Gott, den Vater, in Ehren hielt, oder wie die Schlachterbibel sagt, um seiner Gottesfurcht willen. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden, des ewigen Heils, von Gott genannt, ein Hohenpriester nach der Ordnung Melchisedeks. Also auch hier sehen wir, es ist Gott der Vater gewesen, der Christus in das Amt des Hohenpriesters eingeführt und eingesetzt hat, auch in Hebräer Kapitel 7, die Verse 20 bis 22. Hebräer Kapitel 7 und Vers 20. Und das geschah nicht ohne Eid, denn jene sind zwar ohne Eid Priester geworden, dieser aber durch den Eid dessen, der zu ihm spricht, der Herr hat geschworen, und er wird ihn nicht gereuen, und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit, so ist Jesus Bürger eines viel besseren Bundes geworden. Mit anderen Worten, Christus war eindeutig unter Gott dem Vater. Es war Gott der Vater, der ihm das Amt des Hohenpriesters gegeben hat. Nicht nur das. Wir lesen auch, dass Christus sagt, dass der Vater sein Vater ist und dass der Vater sein Gott ist. Und das lesen wir zum Beispiel in Johannes Kapitel 20 und in Vers 17. Johannes Kapitel 20 und Vers 17. Das ist die Stelle, wo er sich Maria Magdalena zeigt nach seiner Auferstehung. Das ist wichtig hier zu begreifen. Das geschah nach seiner Auferstehung. Und Maria, die wollte ihn festhalten. Und schauen wir uns an, was Christus hier sagt. In Vers 17 spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, besser halte mich nicht zurück, halte mich nicht fest. Denn ich bin auch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Christus sagt klar und deutlich, dass Gott der Vater sein Gott ist, eine höhere Position einnimmt in der Gottfamilie als er. Auch in Offenbarung Kapitel 3 sagt er es noch einmal. Eine Botschaft an die Philadelphia Gemeinde. Offenbarung Kapitel 3. Und Vers 12. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes. Und den Namen der Stadt meines Gottes. Des neuen Jerusalem, das vom Himmel herniederkommt von meinem Gott. Und meinen Namen, den neuen. Und er sagt in Vers 13, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Achten wir darauf, was hier Christus uns sagt. In dieser kurzen Stelle benutzt er den Ausdruck mein Gott viermal, um uns deutlich zu machen, wer der Höchste in der Gottfamilie ist. Christus hat niemals versucht, die Autorität des Vaters zu untergraben. Und das, obwohl Christus klar und deutlich selbst Gott ist. Das hatten wir eben bereits gesehen. Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und Gott war das Wort. Schauen Sie. Aber es gibt weitere Stellen, die das zeigen. Titus, Kapitel 2. Und Vers 13. Und das bedeutet, wenn auch wir Gottwesen sein werden in der Gottfamilie, werden wir auch niemals versuchen, die Autorität von Gott im Vater oder Jesus Christus zu untergraben. Denn sonst würden wir niemals Eintritt erlangen in die Gottfamilie. Titus Kapitel 2 und Vers 13. Wir warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und das Wort unseres, wie es manchmal hier erwähnt wird, sollte nicht drinstehen hier. Das ist ergänzt worden. Nein, wir warten auf die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus. Wer ist der große Gott und Heiland? Jesus Christus. Aber er ist nicht der größte oder allerhöchste Gott. Das ist der Unterschied. Aber er ist Gott, absolut. Wir lesen das auch in Johannes Kapitel 17 und in Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, sagt er, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das heißt aber jetzt nicht, dass Jesus Christus nicht auch Gott ist. Aber er will hier deutlich machen, der Vater hat die höchste Position innerhalb der Gottfamilie. Johannes 1 und Vers 14, eine sehr bekannte Stelle natürlich. Das Wort war Fleisch, das hatten wir bereits gelesen. Und er zeigte die Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Aber wenn wir dann Vers 18 lesen, dann heißt es, niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist, wie es hier Luther übersetzt, und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt oder kundgemacht. Auch in Römer Kapitel 9 und Vers 5. Römer Kapitel 9 und Vers 5. Hier lesen wir in der revidierten Lutherbibel 2019, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, Gott, der da ist über allem, sei gelobt in Ewigkeit. Aber der Text des ursprünglichen Lutherbibeltextes sagt hier, Christus, der da ist Gott über alles. Nun, wir müssen das natürlich auch richtig verstehen. Christus ist Gott über alles, aber nicht über Gott den Vater. Und das wird auch deutlich. Es wird sogar sehr deutlich, wenn wir uns einmal 1. Korinther Kapitel 15 anschauen. Denn hier wird es erklärt, was damit gemeint ist. Christus ist Gott, absolut. Aber er ist unter Gott dem Vater. Er ist nicht über Gott dem Vater. Und 1. Korinther 15 macht das sehr deutlich, angefangen in Vers 24. 1. Korinther 15 und Vers 24. Danach kommt das Ende. Paulus beschreibt hier die Reihenfolge der Auferstehungen. Und hier beschreibt er nun das Ende, mit anderen Worten, die zweite Auferstehung, dann auch die dritte Auferstehung. Wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt, denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Gott, der Vater, hat alles unter die Füße Christus getan. Aber jetzt, aufgepasst, im nächsten Vers. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. In anderen Worten, der Vater hat sich nicht Christus unterworfen. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles unterworfen hat, Gott, dem Vater. Auf das Gott sei alles in allem. Also hier, wenn es heißt, dass Christus Gott ist über alles, dann ist natürlich der ausgenommen, der ihm alles unterworfen hat, Gott, der Vater. Und so lesen wir auch, dass es Gott, der Vater war, der alles erschaffen hat. Wir lesen dies in Offenbarung Kapitel 4, angefangen Vers 9. Offenbarung Kapitel 4 und angefangen in Vers 9. Und wenn die Wesen Preis und Ehre und Dank geben dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es geht hier um Gott den Vater. Es wird auch Jesus Christus beschrieben, dann als ein Lamm. aber hier geht es um Gott den Vater. Da fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legen ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprechen: Herr, unser Gott. Es sind hier Engelwesen, die zu Gott, dem Vater, sprechen und sagen: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Es geht alles zurück auf Gott, den Vater, auf seinen Willen. Aber wir sollten auch verstehen, dass es Gott, der Vater, war, der alles durch Jesus Christus erschaffen hat. In Epheser Kapitel 3, und auch hier ist es eine etwas unglückliche Übersetzung in der revidierten Lutherbibel 2017. Aber ich lese erstmal hier aus Epheser 3 in der revidierten Lutherbibel 2017 vor. Epheser 3 angefangen in Vers 8. Da sagt Paulus: Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott sein Geheimnis ins Werk setzt, das von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat. Nun, die Lutherbibel 2009 bringt das sehr viel deutlicher. Da heißt es über das Geheimnis, das in Gott verborgen war, der alles geschaffen hat durch Jesus Christus. Und so sollte es auch übersetzt sein. Gott, der Vater, hat alles durch Jesus Christus erschaffen. Wir werden gleich sehen, was das bedeutet, wie das passiert ist. Aber in Hebräer Kapitel 1 und die Verse 1 bis 3, da wird noch etwas mehr hierzu gesagt. Hebräer 1, die Verse 1 bis 3. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, das hatten wir ja gerade eben gelesen, durch den er auch die Welten gemacht hat oder das Universum gemacht hat. In anderen Worten, alles, was existiert, gemacht hat. Gott, der Vater, hat alles durch Jesus Christus gemacht. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er erbt hat, höher ist als ihr Name. Er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät. Aber es ist immer noch die Majestät, die auf dem Thron sitzt. Und Christus hat sich zu seiner Rechten gesetzt. Das wird auch in vielen anderen Stellen deutlich. Hebräer Kapitel 8 und Vers 1. Hebräer 8 und Vers 1. Das ist nun die Hauptsache von dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen Hohenpriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Und dann auch in Hebräer Kapitel 12 und Vers 2. Wir sollen aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Schauen Sie, er war der Anfänger auch unseres Glaubens. Wir hätten niemals Glauben an Gott und an Jesus Christus haben können, wenn nicht Christus das bewirkt hätte. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens, der, das heißt hier, obwohl er hätte Freude haben können, weitaus besser, wie die Lutherbibel 2009 sagt, um der Freude willen, die vor ihm lag, der deshalb das Kreuz erduldete, die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Schauen Sie, Christus ist derjenige, man könnte sagen, der das ausführende Organ des Willens Gottes des Vaters war bei der Schöpfung. Wiederum, Johannes Kapitel 1, und Vers 3. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, es geht um das Wort, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und dann lesen wir auch in Vers 10. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht, und die Welt erkannte es nicht. Nun, ich möchte hier kurz noch etwas sagen zu Johannes 1 und Vers 1, wo es heißt, im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Einige sagen, oh, das heißt nur, das Wort war irgendwie göttlich, aber das ist nicht der Ausdruck. Es ist der Ausdruck, der für Gott verwendet wird im Griechischen. Die revidierte Lutherbibel 2017, die hat eine Anmerkung, gemeint ist von göttlicher Art, war das Wort. Nun, das kann richtig sein, wenn man es richtig versteht. Schauen Sie, der Mensch wurde erschaffen nach der Art Gottes. Eine Familie wird hier beschrieben. Natürlich, Christus war Teil der Gottfamilie, er war der Sohn. Aber es geht darum, dass er eine Persönlichkeit war und ist und immer sein wird, nämlich das Wort Gottes, der Sohn Gottes, der immer schon existiert hat. Wir lesen auch in Kolosser, Kapitel 1, die Verse 15 bis 16, dass Gott der Vater alles durch Jesus Christus erschaffen hat. Kolosser 1, die Verse 15 und 16. Er, Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes oder auch das Bild, wie der Elberfelder-Bibel sagt, des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Hier haben wir es schon wieder. Er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung, aber er ist nicht selbst geschaffen worden. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare, das Unsichtbare, sein Thron oder Gewalten oder Herrschaften, Mächte, Gewalten, Herrschaften und so weiter. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem. Und es besteht alles in ihm. Schauen Sie, wie ist das jetzt zu verstehen? Nun, wir hatten es bereits gelesen. Der Vater sprach zu Christus und sagt, lass uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Der Vater offenbart seinen Willen, Jesus Christus. Christus spricht und durch die Kraft des Heiligen Geistes geschieht es. Und wir lesen dies in verschiedenen Stellen, die das näher beschreiben. Psalm 148. Und lesen wir Vers 5. Die sollen loben den Namen des Herrn, den er gebot, und da wurden sie geschaffen. Es geht hier um die Sterne. Wir hatten bereits gesehen, es ist alles durch Christus erschaffen worden. Hier wird der Herr Jesus Christus angesprochen, er gebot, er sprach, und es geschah. Wir lesen das auch in Psalm 33, in Vers 6. Psalm 33 und Vers 6. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht. Und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes, oder besser, durch den Geist seines Mundes, der von ihm ausgeht, denn das Wort hier für Hauch oder Geist ist Ruach, es kann also ohne weiteres hier mit Geist übersetzt werden, und es sollte hier auch mit Geist übersetzt werden. Wie ich sagte, Gott der Vater macht seinen Willen, Jesus Christus, dem Wort kund, Christus spricht, und durch die Kraft des Heiligen Geistes geschieht es. Und wir lesen auch in Psalm 104, und in Vers 30, du sendest aus deinen Odem, auch hier wiederum, deinen Geist, das gleiche Wort Ruach wird hier gebraucht, die King James Bibel übersetzt auch hier, Geist, und so werden sie geschaffen. Und du machst neu das Antlitz der Erde. Schauen Sie, als Satan gegen Gott rebellierte, da wurde die Erde, wie es heißen sollte, wüst und leer. Und dann hat Gott die Oberfläche der Erde in 7 Tagen erneuert. Das wird hier angesprochen. Du machst neu das Antlitz der Erde. Und das geschah durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir sehen auch die Rolle des Heiligen Geistes, der von Gott, dem Vater und Jesus Christus ausgeht, gleich zu Anfang der Bibel, in 1. Mose Kapitel 1. 1. Mose Kapitel 1, die Verse 2 und 3. Da heißt es zunächst einmal, dass die Erde wüst und leer wurde, wie es heißen soll. Und die Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gott, in diesem Falle Christus, sprach, der Herr sprach, den Willen Gottes des Vaters durchsetzend als das Organ, das dies tat, der Administrator, sagen wir einmal. Und es geschah, und wir sehen hier, dass das durch die Kraft des Heiligen Geistes geschah. Wir lesen aber auch noch etwas mehr. Wir lesen noch sehr viel mehr und ich kann das heute alles in dieser Predigt gar nicht behandeln. Wir werden in einer weiteren Predigt noch weiter auf gewisse Aspekte eingehen. Aber ich möchte hier kurz auf Folgendes eingehen. Es war Gott der Vater, der uns Jesus Christus als Opfer gab. Der sogenannte goldene Vers der Bibel macht dies deutlich und er macht es auch deutlich, dass natürlich dann der Vater die oberste Persönlichkeit, die höchste Persönlichkeit in der Gottheit sein muss. In Johannes Kapitel 3, da lesen wir die Worte von Jesus Christus in Versen 15 und 16 und 17. Johannes Kapitel 3, Vers 15, er sagt in Vers 14, der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben, denn also hat Gott der Vater, die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte oder verurteile, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Aber wer hat ihn gesandt? Wer hat Christus gesandt, um diese wichtige Aufgabe zu erfüllen? Gott, der Vater. Und so hat Gott, der Vater, Christus als den Heiland der Welt gesandt. In 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 14. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Gesandt, das Wort Apostel, nebenbei gesagt, bedeutet jemand, der gesandt ist. Christus wird auch in anderen Stellen als der höchste, der oberste Apostel bezeichnet. In diesem Falle jetzt über andere menschliche Apostel. Wie wird Christus noch beschrieben? In Johannes Kapitel 1 und Vers 36 gibt Johannes der Täufer die folgende Aussage kund über Christus. Johannes 1 und Vers 36. Als er Jesus vorübergehen sah, da sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm oder das ist das Lamm Gottes. Christus ist das Lamm Gottes, das gekommen war, um für unsere Sünden zu sterben. Es war Gott, der Vater, der ihn gesandt hat, um dies erreichen zu können. In Johannes Kapitel 8 und Vers 42. Jesus sprach zu ihnen, wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich, denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm, denn ich bin nicht von mir selber gekommen, sondern er hat mich gesandt. Immer und immer wieder lesen wir, dass es Jesus Christus war, der Sohn Gottes, der von Gott dem Vater gesandt worden ist. Er wurde von Gott dem Vater gesandt aus verschiedenen Gründen. Nun, natürlich, das werden wir auch noch gleich näher besprechen, er wurde gesandt, um als Opfer für uns zu sterben, sodass wir Vergebung der Sünde erlangen können und ewiges Leben. Aber es gibt noch viel mehr Gründe, warum Christus gesandt wurde. Schauen wir uns dies kurz einmal an. In Matthäus Kapitel 5. Ich meine, alles dies hängt natürlich mit der Tatsache zusammen, dass er unser Opfer wurde, dass er für uns gestorben ist. Aber schauen wir uns an, was alles damit zusammenhing. Matthäus Kapitel 5 und Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Warum kam Christus? Um das Gesetz zu erfüllen, um uns zu zeigen, wie wir es auf richtige Weise im Geist, auch, aber auch im Buchstaben, erfüllen können. Den Sinn des Gesetzes in unserem Leben zu manifestieren. Dazu kam er. Er kam nicht, um das Gesetz abzuschaffen. Das wäre ja widersinnig, was er hier sagt. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen und zu erfüllen. Nee, ich bin gekommen, aufzulösen, um aufzulösen. Das wäre ja Blödsinn. Schauen wir uns an in Jesaja Kapitel 42, was über das Kommen Christi gesagt wird. Jesaja 42 und Vers 21. Auch eine sehr, sehr wichtige Stelle. Dem Herrn hat es gefallen, um seiner Gerechtigkeit willen, dass er sein Gesetz groß und herrlich mache. Nicht es abzuschaffen, groß und herrlich mache, den tiefen Sinn des Gesetzes uns zu offenbaren, wie wir es halten sollen, was damit gemeint ist, wie wir es im Geist auch halten können, in dem Sinne, dass wir verstehen, was die eigentlichen Aussagen sind. Aber er kam auch, um Sünder zu berufen. In Matthäus Kapitel 9 und in Vers 13. Matthäus Kapitel 9 und Vers 13. Da sagt er hier, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Aber etwas Wesentliches ist ja ausgelassen. Die King James Bibel übersetzt richtig, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Reue. Zur Reue. Die Schlachterbibel und die Lutherbibel 2009 sagen hier zur Buße, aber Reue ist eine bessere Übersetzung. Er ist gekommen, um Sünder zur Reue zu rufen. Sie sollen bereuen, dass sie gesündigt haben, sodass sie dann eine Beziehung eingehen können mit Gott dem Vater. Er wurde auch gesandt von Gott dem Vater, um das zu erretten, was verloren war. Zunächst Matthäus Kapitel 18 und Vers 11. Matthäus 18 und Vers 11. Ich habe eine gewisse Zeit hier jetzt gebraucht, weil ich hier versucht habe, diesen Vers zu finden. Und dann sehe ich in der Anmerkung, dass die den Vers rausgelassen haben, in der revidierten Lutherbibel 2017. Und dann steht dann drin, dass angeblich diese Aussage erst später hinzugefügt worden sei, wo es heißt, der Menschensohn ist gekommen, selig zu machen, was verloren ist. In Matthäus 18 und Vers 11, wie es eigentlich hier stehen sollte. Ob das so ist, dass das erst später in dieser Stelle aufgetaucht ist, das mag durchaus zu bezweifeln sein, denn viele haben auch diese Stelle drin, aber das macht gar keine große und spielt gar keine große Rolle, denn wir schauen uns mal die Parallelstelle an. In Lukas 19 und in Vers 10. Da kommt man nicht dran vorbei jetzt, was so diese Textkritiker so manchmal von sich geben. Denn was heißt es hier, und das sagt jeder klar und deutlich, das ist also legitim, Lukas 19, Vers 10, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Also sie haben was klar und deutlich, er kam, um die zu retten, selig zu machen, zu retten, die verloren sind, mit anderen Worten, die dazu gebracht werden müssen, zu bereuen. In 1. Timotheus, Kapitel 1, 1. Timotheus, Kapitel 1 und in Vers 15. Das ist gewisslich wahr und ein treues, wertes Wort. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen oder zu retten, unter denen ich der Erste bin, sagt Paulus. Er erinnert sich natürlich an die Zeit, wo er die Christen sogar verfolgt hat. Wollte, dass die des Todes sterben. Er hat natürlich bitterlich bereut und wurde dann einer der größten Verfechter des christlichen Glaubens in der Geschichte des gesamten Christentums. Er kam, um für uns zu sterben und zu dienen. Zu diesem Zweck wurde er gesandt von Gott dem Vater. In Matthäus Kapitel 20. In Matthäus Kapitel 20 und Vers 28. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, sagt er hier, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Er hat mit seinem teuren Blut uns erkauft. Er sagt nicht für alle, er sagt für viele, weil einige dieses Opfer auch noch in der Zukunft nicht annehmen werden. Und einige haben es auch bereits heute schon verstoßen, haben die sogenannte unvergebbare Sünde begangen. Aber viele werden es eben doch annehmen und haben es bereits auch schon, diejenigen, die heute berufen sind. Und die anderen Menschen werden im Millennium und in der zweiten Auferstehung diese Gelegenheit erhalten. Wozu kam er noch? Wozu hat ihn Gott der Vater noch gesandt? Er hat ihn gesandt, um zu predigen. Markus Kapitel 1 und Vers 38. Markus Kapitel 1 und Vers 38. Und er sprach zu ihnen: Lasset uns anderswohin gehen, in die nächsten Orte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Also er wurde gesandt, er kam, um zu predigen. Was würde er predigen? Was hat er gepredigt? Nun schauen wir uns wiederum Lukas Kapitel 4 an als Parallelstelle und er wird es wiederum sehr deutlich. Lukas 4 und Vers 43. Da heißt es hier: Er sprach aber zu ihnen: Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium predigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Er war von Gott dem Vater, dem Obersten innerhalb der Gottheit, gesandt worden, um das Evangelium vom Reich Gottes zu predigen. Das Evangelium vom Reich Gottes, mit anderen Worten, Gott ist eine Familie, Gott ist das Reich. Das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht, die er predigte, stammte von der Gottfamilie, von Gott dem Vater und natürlich auch von Jesus Christus selbst. Und es geht auch über das Reich Gottes, über die Herrschaft Gottes hier auf Erden. Das war es, was er predigen würde und was er gepredigt hat. Und das ist das, was die Kirche heute predigen muss. Es soll das Evangelium vom Reich Gottes in allen Nationen zu einem Zeugnis gepredigt werden und dann wird das Ende kommen, heißt es, Matthäus 24, Vers 14. Also nichts hat sich insoweit geändert. Was Christus damals tat, sollen wir heute tun, damit wir die Wiederkunft Jesu Christi insoweit auch einleiten können im Hinblick auf diese Aufgabe, die wir haben. Er wurde auch gesandt, für ein Urteil zu sprechen oder, sagen wir einmal, ein Urteil herbeizuführen. Und wir lesen dies interessanterweise in Johannes Kapitel 9. Johannes Kapitel 9 und in Vers 39. Jesus sprach: Ich bin zum Gericht, seine Urteilserklärung, sagen wir mal, eine Urteilsfindung, in diese Welt gekommen, auf dass die da nicht sehen, sehend werden, und die da sehen, blind werden. Diejenigen, die physisch nicht sehen, die sollten doch ihre Sehkraft erhalten. In vielen Fällen auch in physischer Weise. Die würden geheilt werden von ihrer Blindheit, wie Christus das des Öfteren tat. Aber noch wichtiger, in geistlicher Hinsicht. Und aber diejenigen, die sehen, die also physische Augen haben, mit denen sie sehen, sagte Christus, die würden geistlich blind werden. Die würden gar nichts mehr verstehen, wenn sie überhaupt irgendetwas verstanden haben. Nun, wie kann das der Fall sein? Nun lesen wir weiter in Vers 40. Da hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm: Sind wir denn auch blind? Geistlich. Und Jesus sprach zu ihnen: Wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Zunächst einmal, Gott verurteilt uns nicht, wenn wir in Ignoranz gewisse Dinge tun, weil wir es nicht besser verstehen. Wir sind nach wie vor natürlich dann dazu aufgerufen, wenn wir es verstehen, diese Dinge zu ändern. Aber er sagt: Wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, so bleibt eure Sünde. Mit anderen Worten, ihr versteht, was ihr tun müsst und tut es gleichwohl nicht. Da werdet ihr keine Vergebung für eure Sünde erlangen. Und so kam er auch zu diesem Zweck, um das deutlich zu machen. Und er kam auch, und er wurde gesandt, um für die Wahrheit einzutreten. Niemals die Wahrheit zu verleugnen, niemals zu lügen. In Johannes Kapitel 18 und Vers 37. Da spricht er zu Pilatus, der fragt ihn nämlich: Bist du denn noch ein König? Und Jesus antwortet: Du sagst es. Ich bin ein König, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Und wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Pilatus sagt, ja, was ist Wahrheit? Schauen Sie, er wurde gesandt, um für die Wahrheit einzutreten. Inklusive der Tatsache, dass er ein König war, dass er der König sein würde, der über die gesamte Welt herrschen würde, wenn er auf dem Thron Davids sitzen würde bei seiner Wiederkunft. Er hat dies nicht verleugnet, dass er gesandt war, um für die Wahrheit einzutreten, im Hinblick auf die Tatsache jetzt bezogen, dass er der König war, der Herr aller Herren und der König aller Könige. Auch das war etwas, was er verkündet hat. Auch das ist etwas, was wir heute verkündigen müssen. Er wird zurückkommen, Christus wird zurückkommen auf diese Erde, um als Herr aller Herren und Könige und als König aller Könige zu herrschen. Und er wird sogar als König über alle Könige herrschen, mit Antworten, Sie und mich. Denn auch wir werden Könige sein und Herren in der Welt unter ihm. Aber natürlich ganz besonders über diese physischen Menschen, die heute vielleicht das Amt eines Königs haben, das Amt eines Herrn, eines Fürsten, und die absolut total Mist gebaut haben in ihrer Herrschaft. Ob das jetzt Politiker sind oder wer es immer ist. Keiner ist qualifiziert, über andere Menschen zu herrschen. Nur allein Christus, nur allein Gott der Vater, nur allein diejenigen, die dann in die Gottfamilie hineingeboren werden, sind dazu qualifiziert, es auf richtige Weise zu tun. Aus welchen Gründen kam er noch? Aus welchen Gründen wurde er noch gesandt? In 1. Johannes Kapitel 3 wird uns ein weiterer Grund genannt. 1. Johannes Kapitel 3 und lesen wir Vers 8. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an, als er, Luzifer, zum Teufel wurde. Dazu ist erschienen, der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Damals erschien er bereits, dass er die Werke des Teufels zerstöre in uns. Mit anderen Worten, wir sollen nicht mehr dem Teufel nachfolgen. Wir sollen nicht mehr die Begierden des Teufels annehmen, seine Gedanken in unser Leben einfließen lassen, denen dann folgen. Natürlich wird er zurückkommen, um die gesamte Welt vom Teufel zu befreien. Der Teufel wird dann gebunden sein für 1000 Jahre im Millennium. Und er wird dann auch im großen weißen Throngericht in der zweiten Auferstehung überhaupt gar nicht mehr eine Rolle spielen. Aber er ist auch schon gekommen damals, heute, damit wir den Teufel überwinden, damit wir die Werke des Teufels in unserem Leben zerstören. Er wurde noch aus einem weiteren Grunde gesandt, in 1. Johannes Kapitel 5. Angefangen Vers 19. Wir wissen, dass wir von Gott sind, und die ganze Welt liegt im Argen. Oder wie die Mengebibel sagt, die ganze Welt befindet sich in der Gewalt des Bösen. Wir wissen aber, Vers 20, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen. Mit anderen Worten, in Gott, dem Vater. In seinem Sohn Jesus Christus. Und dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Nun, diese Stelle kann auf zweierlei Weise verstanden werden. Klar ist hier, dass Christus kam, um uns die Erkenntnis, die richtige Erkenntnis über Gott, den Wahrhaftigen, also Gott, den Vater, zu offenbaren, zu zeigen, uns mehr und mehr in unserem Leben erkennbar zu machen. Aber es heißt hier auch, dass er, und es kann durchaus sich hier auf Christus beziehen, auch er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also beide in diesem Sinne. Aber er kam eben, um uns Gott, den Vater, zu offenbaren. Und er kam auch noch aus einem weiteren Grunde. In Hebräer Kapitel 10. Oder um im Bild zu bleiben, er wurde noch aus einem weiteren Grunde von Gott, dem Vater, gesandt. Hebräer Kapitel 10, angefangen Vers 5. Darum spricht er, Christus, wenn er in die Welt kommt: Opfer und Gaben hast du, Gott der Vater, nicht gewollt, sondern einen Leib hast du mir bereitet, Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Und da sprach ich: Siehe, ich komme. Im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. Zuerst hatte er gesagt, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt und sie gefallen dir nicht, wenn sie doch nach dem Gesetz geopfert werden. Es geht um das Opfergesetz. Und dann sprach er: Siehe, ich komme zu tun deinen Willen. Da hebt er das erste auf, das Opfergesetz, nicht das geistliche Gesetz der 10 Gebote, damit er das zweite einsetze. Nach diesem Willen sind wir geheiligt ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Mit anderen Worten, er kam, um das Opfergesetz, die Notwendigkeit von Tieropfern zur Vergebung von Sünde abzuschaffen. Das hat er in der Tat getan. Er hat den Willen Gottes eingesetzt, mit anderen Worten, dass wir aufgrund des Opfers Jesu Christi Versöhnung mit Gott im Vater erhalten können, Gemeinschaft haben können, Vergebung haben können. Das war auch ein Grund, natürlich. Durch den Tod Jesu Christi wurde das verwirklicht. Und dann gibt es noch eine weitere interessante Stelle in Römer Kapitel 8, die Verse 3 bis 4. Römer Kapitel 8 und die Verse 3 bis 4. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, wir waren zu schwach, um das Gesetz zu halten, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn, schauen Sie, er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Schauen Sie, Christus wurde gesandt, um das Fleisch insoweit stärker zu machen, mit anderen Worten, um die Sünde im Fleisch zu überwinden, deutlich machen, dass es möglich ist, die Sünde zu überwinden. Seine Opfergabe, mit anderen Worten, sein Opfer, bezahlte die Strafe für unsere Sünden. Aber hier ist es wichtig, das richtig zu begreifen. In Römer Kapitel 5, die Verse 8 bis 10, da lesen wir: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht worden. Gerecht, eine sehr, sehr schlechte, unrichtige, missverständliche Übersetzung. Sollte heißen, nachdem wir nun durch sein Blut gerechtfertigt worden sind. Die Lutherbibel 2009 bringt das so. Wir werden durch sein Blut gerechtfertigt. Mit anderen Worten, wenn wir sündigen, dann müssen wir die Vergebung der Sünde erlangen, um wieder gerechtfertigt zu werden, sodass wir die gerechten Erfordernisse des Gesetzes erfüllen können. Schauen Sie, Christus starb für uns. Dadurch wurden wir gerechtfertigt. Unsere Strafe für die Sünde wurde vergeben. Aber jetzt lebt er in uns. Er lebt durch den Heiligen Geist in uns. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Der Vater lebt durch seinen Heiligen Geist in uns. Und dadurch erhalten wir die Kraft, gerecht zu leben. Wir sündigen. Wir kommen zu Gott, wir bitten Gott um Vergebung für unsere Sünden und wir werden dadurch wiederum gerechtfertigt. Und dann können wir weiter das gerechte Gesetz Gottes in uns leben und durch uns leben. Es ist natürlich Jesus Christus, der uns die Kraft gibt, dies zu tun. Wir werden durch sein Leben gerettet. Lesen wir dies noch einmal in Vers 10, oder fahren wir fort, es zu lesen in Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden, werden wir gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Er lebt in uns. Er kam, um das Gesetz heilig und groß zu machen. Er kam, sodass die gerechten Anforderungen des Gesetzes in uns erfüllt werden können. Er gibt uns die Kraft dazu, dies zu tun. Fern von der Idee, dass er kam, um das Gesetz abzuschaffen. Alle diese Stellen würden ja gar keinen Sinn ergeben, wenn man es so lesen wollte. Wie Christus die Sünde überwand, so müssen auch wir die Sünde überwinden. Und wie der Vater Jesus Christus half, sündenlos zu leben, so hilft uns auch heute der Vater und Jesus Christus, die Sünde zu überwinden. Und wenn wir straucheln, können wir wiederum Rechtfertigung erlangen. Aufgrund des Opfertodes Jesu Christi und unserer Reue und unser Glaube an sein Opfer und die Tatsache, dass wir dadurch gereinigt werden können von der Sünde, weiterhin dann die Möglichkeit haben, gerecht zu leben, Christus in uns leben zu lassen, Christus in uns sein gerechtes Leben leben zu lassen. Das ist mit dieser Stelle hier gemeint. Er kam zu diesem Zweck, auch zu diesem Zweck, um dies bewerkstelligen zu können. Nun, er wurde auch noch aus vielen anderen Gründen zu uns gesandt. Und wir werden noch weitersehen in der nächsten Predigt, warum Gott der Allerhöchste ist und was das für uns bedeuten muss. Denn sonst haben wir ein schiefes Bild von der Hierarchie von Gott dem Vater, Jesus Christus und auch unserer Zukunft, wenn wir teilhaben und Teil sein werden an der Familie, an dem Reich Gottes. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.